ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Ich habe hier einen Podcast für euch, der Politik mal anders betrachtet. Feministisch. Warum? Weil die Welt ein patriarchaler Misthaufen ist, auf dem es für Frauen und queere Menschen gewaltig stinkt. Und weil die Zukunft zu wichtig ist, um sie allein den Männern zu überlassen. Wie wir es anders hinbekommen? Darüber müssen wir reden. Hier ist ein Podcast, der zeigt, wie Frauen handeln. Kommt her, hört zu, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 17. Folge von Mikas Matrix. Für diejenigen, die den Podcast noch nicht kennen, hier erwartet euch ein Gespräch mit einem spannenden Gast, der uns alle schlauer macht. Zu einem Thema, das mir und vielleicht auch euch auf den Nägeln brennt. Aber es gibt noch mehr. Geschichten aus dem Ausland, einen männlichen Zwischenrufer, der meint, er müsse seinen Senf zu meinen Themen dazugeben, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Es gibt richtig hässliche Dinge, die so brutal und gleichzeitig fast alltäglich sind, dass wir sie immer noch viel zu sehr hinnehmen. Dazu gehört Gewalt gegen Mädchen und Frauen. Und die Tatsache, dass es zu wenig Schutz und Hilfe für die Opfer gibt. Darüber will ich mit einer Frau sprechen, die von ihrem Partner gequält und geschlagen wurde, die am eigenen Leib erlebt hat, was Gewalt mit einem Menschen macht. Wir kennen die Zahlen. Jeden Tag versucht ein Mann in Deutschland, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. Und jeden dritten Tag passiert so ein Mord. Aber Gewalt fängt ja viel früher an. Die Täter setzen Frauen psychisch unter Druck, untergraben ihr Selbstwertgefühl, bedrohen sie mit Worten, verprügeln und vergewaltigen sie und achten oft noch darauf, dass ihre Attacken keine sichtbaren Spuren hinterlassen. Fast 170.000 Menschen waren im vergangenen Jahr häuslicher Gewalt ausgesetzt. 70% davon waren weiblich. Und wenn es um Gewalt in der Partnerschaft geht, sind die Opfer sogar zu 80% Frauen. Und was tut die Politik dagegen? Viel zu wenig. Da gibt es die sogenannte Istanbul-Konvention, eine internationale Vereinbarung, die Deutschland unterschrieben hat und sich damit verpflichtet hat, Gewalt gegen Mädchen und Frauen effektiv zu verhüten und zu bekämpfen. Aber die Gewalt in Deutschland nimmt nicht etwa ab, sondern zu. Und das Gewalthilfegesetz, das eben dafür sorgen soll, dass die Forderung der Istanbul-Konvention tatsächlich in deutsches Gesetz einfließen, dieses Gewalthilfegesetz hat uns die Ampel zwar versprochen, aber es kommt nicht wirklich auf den Weg. Für Romy Stangl ist das ein Skandal. Sie weiß, was es bedeutet, immer mit Angriffen des Partners rechnen zu müssen, mit Hohn und Beschimpfung, bis er dann zuschlägt. Sie weiß, wie es ist, Angst zu haben, sich gegen den brutalen Mann zu wehren, auch weil sie sich um das Kind sorgt. Und sie weiß, wie wenig Hilfe und Unterstützung es von außen gibt, aus der Gesellschaft und der Politik, aber auch aus der Familie und der Nachbarschaft. Über all das wird sie erzählen.
Es ist nicht einfach, darüber zu sprechen, aber es ist wichtig, dass die Geschichten Betroffener erzählt werden, um das Ausmaß, die Grausamkeit von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu verstehen. Der Weg, den ich gegangen bin, war alles andere als leicht. Gewalt hat mein Leben schon früh geprägt. Ich war erst 7 Jahre alt, als mein Urvertrauen das erste Mal erschüttert wurde. Vor den Augen meiner Familie erlebte ich das erste Mal Gewalt durch meinen Vater, der mich wieder und wieder schlug. Und es blieb nicht bei diesem einen Mal. Die Wucht seiner Schläge, die Worte, die er mir gegenüber benutzte, die aus seinem Mund kamen, das sind Erinnerungen, die ich niemals vergessen werde. Ich erinnere mich, wie ich weinend zu meiner Mutter schaute, hilfesuchend, doch auch sie war gefangen in ihrer Angst, gebrochen durch die Demütigungen und Schläge, die sie selbst durch meinen Vater erlitten hatte. Ich verstand nicht, warum die Hände, die mich lieben sollten, mir so viel Schmerz zufügten. Diese Momente haben mein Urvertrauen, wie ich schon sagte, tief erschüttert und Narben liegen bis heute zum Teil noch auf meiner Seele. Mit 14 erlebte ich erneute Gewalt, dieses Mal durch meinen Halbbruder. Vor den Augen seiner kleinen Tochter schlug und würgte er mich und sagte, ich sei eine Schande für die Familie. All diese körperlichen und seelischen Verletzungen hinterließen tiefe Wunden in mir. Mit 19 setzte mich meine Mutter auf die Straße. Meine Eltern hatten sich scheiden lassen und meine Mutter gab mir die Schuld dafür. Für mich war klar, dies würde nie wieder ein Mann mit mir tun. Doch circa 5 Jahre später lernte ich einen Mann kennen, der mir das Gefühl gab, alles wird gut. Doch nach der Geburt unseres Sohnes fand ich mich wieder in einer Beziehung, die von körperlicher Gewalt und Demütigung geprägt war. 4 Jahre lang wurde ich seelisch und körperlich misshandelt, bis ich beschloss, mit meinem 4-jährigen Sohn zu fliehen. Die Gedanken in meinem Kopf waren chaotisch. Wie geht es weiter? Wo sollen wir hin? Doch es war der Mut einer Kindergärtnerin, der uns rettete. Sie sah meine Verletzungen und half uns, ins Frauenhaus zu kommen. Letztendlich war es die Zivilcourage der Kindergärtnerin, die reagierte, als ich mich mit den Verletzungen eines Faustschlags im Gesicht im Kindergarten betrat. Sie setzte uns ins Auto und fuhr uns ins Frauenhaus, mit nichts weiter als das, was wir dabei hatten. Fuhren mein Kind und ich ins Ungewisse mit 1000 Gedanken im Kopf. Wie geht es jetzt weiter? Werden wir Schutz finden oder müssen wir wieder zurück? Angst, Scham, eine innere Leere und die Frage meines Kindes, Mama, wo fahren wir jetzt hin, haben diesen Weg begleitet. Heute bin ich dieser Frau unendlich dankbar für ihre Hilfe. Sie ist eine der Heldinnen meines Lebens. Unser System, das Hilfe und Menschlichkeit propagiert, hat mich dennoch im Stich gelassen, anstatt menschlich zu agieren. Und diese Ungerechtigkeit widerfährt so vielen Frauen in dieser Situation. Das Aufenthaltsbestimmungsrecht ging im Zuge des Gerichtsverfahrens wegen häuslicher Gewalt an den Vater meines Kindes. Mein Sohn wurde mir genommen, weil ich nichts mehr hatte, keine Wohnung, kein Geld, keinen Job. Ich war konfrontiert mit Menschen, die sich gegen mich stellten und mir sagten, du kannst dieses Kind nicht großziehen. Mein Sohn lebt seitdem bei den Eltern seines Vaters, der mir mein Selbstvertrauen und den Glauben an das Gute im Menschen für lange Zeit nahm. Einmal durfte ich meinen Sohn pro Woche für 3 Stunden sehen. Das beschloss das Gericht. Der Vater meines Sohnes sagte mir damals, es ging ihm nicht um unser gemeinsames Kind, es ging ihm darum, mir mein Herz rauszureißen. Denn einen Mann wie ihn verlässt man nicht. Ich war eine verängstigte junge Frau ohne Lebensmut und voller Schuldbewusstsein und mit dem Gedanken im Kopf, dass ich die Ursache für all das war, was mir passiert ist. Ich habe viel geweint und auch heute noch vermisse ich meinen Sohn jeden einzelnen Tag. Aber ich weiß, wir werden uns wiedersehen, wir werden uns wieder begegnen und über all das sprechen können und gemeinsam weitergehen. Ich bin der Hölle entkommen, dabei habe ich viel verloren, aber auch viel gewonnen. Heute setze ich mich aktiv gegen diese Gewalt an Frauen ein.
Vielen Dank, Romy. Man merkt, dass es dir wirklich nicht leicht fällt, darüber zu reden. Aber wie du schon zu Beginn gesagt hast, es ist ganz wichtig, dass Frauen, aber auch eine breite Öffentlichkeit, nicht nur Frauen, erfahren, wie es ist, in so einer Gewaltbeziehung zu sein und was es eben für die Frauen auch bedeutet. Du hast erzählt, dass dein Mann dir gesagt hat, er wolle dir das Herz rausreißen. Aber das ist ihm nicht gelungen. Du hast dich erholt und du kämpfst.
Ja, das tue ich. Das tue ich und ich bin dankbar auch für jeden Menschen, der mich auf dem Weg begleitet, mit dem ich mich über dieses Thema austauschen kann und mit dem ich etwas bewegen kann. Ich muss dazu wirklich auch noch sagen, Das Lachen hatte ich verlernt und das Vertrauen in mich selbst, dass alles wieder gut wird. Und ich habe mich dann an einem gewissen Punkt halt einfach auch gefragt, wo ist mein Platz im Leben und was habe ich zu geben? Denn ich wollte diesen Gefühlen wie Schmerz, Schuldbewusstsein, Angst und Wut einfach keinen Raum mehr geben. Und für mich war klar, ein Leben lang Hass und Wut in mir zu tragen, löst das Ganze nicht auf. Und ich habe auch bewusst dann gespürt, dass es mir für lange Zeit die Energie auch entzogen hat. Und das wollte ich nicht mehr.
Wie ging es dir denn, als du im Frauenhaus angekommen bist, als sich die Kindergärtnerin ins Auto gepackt hat und ins Frauenhaus gebracht hat? Hattest du da das Gefühl, an einem sicheren Ort zu sein, wo du und dein Kind auch jede Hilfe bekommen habt, die ihr brauchtet?
Ja, das habe ich. Und dort habe ich auch das erste Mal gespürt, schon kurz nach dem Ankommen, diese Solidarität dieser betroffenen Frauen mit ihren Kindern in diesem Haus. Also ich wurde dort willkommen geheißen. Wir hatten ein Zimmer, das war unser Reich, wo wir ankommen konnten, wo wir Ruhe finden konnten. Wir haben dann miteinander auch an dem gleichen Tag noch gekocht und haben uns unterhalten. Es wurden Spenden ausgegeben, Kleiderspenden, weil viele Frauen, die ins Frauenhaus gehen, haben einfach auch nichts dabei. Und so war das auch bei uns. Und auch die Betreuerinnen im Frauenhaus waren sehr, haben uns warm empfangen, haben uns das Gefühl gegeben, dass wir jetzt hier Ruhe finden können und dass uns geholfen wird. Also eine sehr, sehr wichtige und wertvolle Instanz.
Und die anderen Frauen, von denen du berichtest, haben die ganz ähnliche Erfahrungen gemacht wie du? Haben sie darüber geredet? Habt ihr darüber geredet gemeinsam?
Wir haben darüber geredet und es wurde auch also ohne Gewalt jetzt einfach auch verschieden zu bewerten, weil Gewalt ist Gewalt und Gewalt ist einfach ein großes Unrecht, was Frauen widerfährt. War es so, dass dort auch Frauen waren, die teilweise auch um ihr Leben fürchten mussten, also die auch einen hohen Schutzbedarf war dort auch gegeben und war da. Und da haben wir auch offen drüber gesprochen, ja, was wenn wir nach außen telefonieren, wenn wir rausgehen. Also das war auch unterschiedlich geregelt, ja, wenn Frauen halt von massiver Gewalt im Sinne von Todesdrohungen, die auch von dem Täter oder Partner oder Ex-Partner ausgingen, war das Schutzbedürfnis natürlich sehr hoch, aber der Austausch war sehr offen unter den Frauen. Also wir haben offen über unsere Geschichten gesprochen. Und das war auch für uns wichtig in dem Sinne, dass jemand zugehört hat, dass jemand verstanden hat und dass man auch sich gegenseitig das Gefühl gegeben hat, dadurch, dass jemand zuhört, versteht mich auch jemand in meiner Situation. Und das war etwas, was dort sehr offen kommuniziert wurde. Also wir haben echt offen untereinander darüber gesprochen und auch über unsere Kinder. Wie geht's unseren Kindern damit und was wünschen wir uns? Wie soll es weitergehen? Welche Ängste haben wir? Also über all das wurde miteinander gesprochen und es war sehr, sehr heilsam auch in dem Moment. Mhm.
Und erinnerst du dich, ob es bei den Erzählungen der anderen Frauen und auch im Vergleich zu dem, was du erlebt hast, gab es da so ein bestimmtes Muster, was sich abgespielt hat in den Gewalterfahrungen, die Frauen gemacht haben? Oder war das alles sehr, sehr unterschiedlich, sehr individuell?
Also es waren eigentlich kann man sagen, ist es eigentlich schon immer der gleiche Weg gewesen, der passiert ist. Man lernt jemanden kennen, man verliebt sich, ja, man geht mit diesem Menschen ein Stück des Weges und ab einem gewissen Punkt, also hauptsächlich auch, wenn Kinder dann in das Leben der Beziehungen gekommen sind, fing die Gewalt an, also mit emotionaler Gewalt, die nicht so sichtbar gefühlt wurde. Ja, also man hatte mal gesagt, es war für mich jetzt nicht so schlimm. Ich habe es nicht als Gewalt empfunden. Aber dennoch letztendlich dann, wenn man reflektiert hat, war es schon eine emotionale Gewalt, die klein gemacht hat, die das Selbstbewusstsein genommen hat. Und dazu kommt auch immer noch, das spielt auch oft eine Rolle, die ökonomische Gewalt. Das heißt, dass man den Frauen auch die finanziellen
dass sie
Möglichkeiten
abhängig gemacht
genommen hat,
werden.
Ja, die abhängig gemacht werden. Genau. Und auch die soziale, dass man sie sozial abschottet. Also das war bei mir so und das ist bei vielen Frauen so, die von Gewalt betroffen sind, dass der Partner versucht, die Frau auch die sozialen Kontakte zu minimieren, dass halt auch diese Abhängigkeit noch größer wird, in dieser Beziehung zu bleiben. Denn wenn man keine sozialen Kontakte hat und nicht weiß, wohin, ist es natürlich auch schwierig, dann zu sagen, ich gehe. Also das ja, und sind es, schon Muster, und, die schon eine große Rolle spielen in jeder Gewaltbeziehung.
Und vor allen Dingen, wenn man völlig isoliert ist und alle seine Freundinnen und Freunde verloren hat, dann gibt es ja auch niemanden, der einem sagt, jetzt reicht es, jetzt musst du wirklich raus, jetzt musst du dich trennen, jetzt musst du deine Kinder nehmen und gehen.
So ist es. Und das ist wirklich auch so. Ich sehe es heute so, damals habe ich es nicht so gesehen. Das ist wirklich eine Art, ist Macht und Kontrolle, die da einfach ausgeübt wird über die Frau. Und dass einfach keine Möglichkeit auch mehr da ist, sich zum Beispiel über Hilfsmöglichkeiten zu informieren. Ja, man wird einfach abgeschnitten, auch von den Wegen nach außen, oft auch von den kommunikativen Wegen. Und deswegen, das ist auch ein Punkt, diese soziale Abschottung, die es so schwer macht, aus dieser Gewaltbeziehung, aus Gewaltbeziehungen herauszugehen.
Nun hast du gute Erfahrungen im Frauenhaus gemacht mit den anderen betroffenen Frauen, aber auch mit den Frauen, die dort arbeiten. Haben sich denn diese guten Erfahrungen, diese positiven Hilfeleistungen und Unterstützungen fortgesetzt?
Also im Sinne von, dass ich im Frauenhaus Unterstützung gefunden habe, ja. Aber ich muss sagen, dass das, was danach folgt, ich hatte es eingangs schon gesagt, dass diese Verfahren oder das Verfahren, was sich angeschlossen hat zum Aufenthaltsbestimmungsrecht.
Aufenthaltsbestimmungsrecht für das Kind.
Ja, das Aufenthaltsbestimmungsrecht für unseren Sohn. Das Gewaltverfahren wurde eingestellt, weil ich keine Beweise hatte. Das heißt, dieser Mensch läuft nach wie vor frei und ohne Gerechtigkeit, die in dieser Sache hätte eigentlich passieren müssen, durch die Gegend. Und das war das erste Mal das Negative. Ja, dass ich eigentlich das Gefühl hatte, die Gerichtsbarkeit glaubt mir das alles nicht, was da passiert ist, weil ich es, ich habe es nicht fotografieren lassen. Die ganze Familie dieses Mannes hat sich gegen mich gestellt, im Sinne von, dass sie einfach Dinge aufgeschrieben hat und vor Gericht wiedergegeben hat, die nachweislich nicht der Wahrheit entsprechen. Aber dadurch, dass sie so in eidesstaatlicher Form abgegeben wurden, sind sie halt für glaubwürdig befunden worden. Und ich muss sagen, dass auch die Anwältin, die ich hatte, für mich einfach nicht diese Instanz war, die ich gebraucht hätte, die mich wirklich vertreten hat.
War sie eine Spezialistin für so ein Thema, Gewalterfahrung von Frauen?
Also es war eine Familienrechtlerin, also eine Anwältin, die im Familienrecht tätig war. Aber dadurch, dass ich selbst eine Anwältin nicht zahlen konnte, wurde mir diese zugewiesen. Und also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie mir wirklich vor Gericht geholfen hatte, was ja dann letztendlich auch zu dem ganzen Konstrukt, wie es dann letztendlich auch entstanden ist, geführt hat, dass ich meinen Sohn nur einmal die Woche sehen darf. Ich muss dazu noch sagen, es gab auch ein familienrechtliches Gutachten, was von einem Mann durchgeführt wurde, was dann auch nochmal aus den Aussagen von mir impliziert hat, dass er mich nicht für fähig hält, dieses Kind großzuziehen, weil ich erstens den Täter-Opfer-Ausgleich nicht in dem Sinne machen wollte.
Was bedeutet das Täter-Opfer-Ausgleich?
Dass man sich im Sinne der Familie oder zur Rettung der Familie, ich nenne es jetzt einfach mal mit meinen Worten so, weil ich den rechtlichen Begriff nicht wirklich kenne, an einen Tisch setzt und so eine Art Mediation anstrengt, um die Familie eventuell noch zu retten.
Und das verlangt ein Familiengericht, wenn es um die Frage geht, wer ist verantwortlich für das Kind?
Das war zum damaligen Zeitpunkt so, das aktuelle Vorgehen, was diese Forderung anbelangt, weiß ich nicht, ob die in der Form noch existiert, weil es hat sich ja auch da schon ein bisschen was getan. Aber zu der Zeit war es so, ja.
Das war vor ungefähr 15 Jahren?
18 Jahren.
Und das heißt, es wurde von dir verlangt, dass, obwohl man weiß, dass Männer, die zu Hause schlagen, ihre Frauen und ihre Kinder prügeln, dass die in der Regel Wiederholungstäter sind und dass es selten beim einmal Zuschlagen bleibt. Man soll sich als Frau mit ihnen versöhnen?
Also nicht als versöhnen ist vielleicht das falsche Wort, aber dass man einen Weg findet, das aufzuarbeiten, die Gewalt, die passiert ist, im Sinne, dass diese Familie sich vielleicht nicht auseinanderdividiert, sondern dass man wieder einen Weg zusammenfindet im Sinne des Kindes und im Sinne der Familie. Ja.
Statt dass dem Mann gesagt wird, sie gehören in eine Therapie, weil sie sind ein Täter.
Ja, genau. Diese Problematik mit diesen Umgangsverfahren ist auch nach wie vor ein großes. Wenn sich eine gewaltbetroffene Frau trennt und mit ihrem Kind in ein Frauenhaus flüchtet, stellt der Vater häufig einen Umgangsantrag, auch so wie bei mir, oder den Antrag auf das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Und die Familiengerichte berücksichtigen die Gewalt des Ex-Partners wirklich oft nicht. Sie sehen nicht, dass die Gewalt nach der Trennung in der Regel massiver wird. Und so setzt eigentlich das Gericht, um es mal offen zu sprechen, die Gewalt, die diesen Frauen wie mir, wie vielen widerfahren ist, fort, mittelbar fort. Also die Gerichtsbarkeit ist die nächste Instanz, die diese Gewalt auf ihre Art und Weise der Frau und den Kindern, die oftmals mit betroffen sind, fortsetzt.
Das heißt, von den Gerichten werden die Männer im Prinzip unterstützt, statt die Frauen, die betroffenen Frauen, von Gewalt betroffenen Frauen?
Also in der Großzahl ja, möchte ich so sagen. Ich möchte nicht sagen 100%. Es gibt sicherlich auch Urteile, die anders ausfallen. Aber der Großteil der Urteile ist einfach in diese Richtung gefällt. Dass auch durch das ganze Wording und dass auch die Sensibilisierung, was auch ja eine meiner Forderungen ist, diese Sensibilisierung der Menschen, die in diesem System arbeiten, einfach auch nicht erfolgt. Also es braucht da einfach, wie soll ich sagen, einen hohen Schulungs- und ein Fortbildungsmuss. Ja, also ich habe von einigen Juristinnen und Juristen gehört, dass es zum Beispiel im Studium dieses Thema gar nicht in der Intensität angesprochen wird. Ja, also das sind so mehrere Dinge, die da zusammenspielen, und es ist auch diese Stereotype, die immer noch vor Gericht einfach vorherrschen. Ja, dass es ja wohl irgendeinen Grund gegeben haben muss, warum das passiert ist. Also das ist ja nicht nur ein gesellschaftliches Denken, sondern passiert auch auf der Ebene oft.
Das heißt, wie bei Vergewaltigung wird dann der Frau als Opfer noch eine Mitschuld gegeben?
Ja.
Nach dem Motto, sie hat ihren Mann provoziert und dann musste er zuschlagen.
Ja, also auch diese Frage, ne, warum sind sie denn nicht gegangen, wenn sie sich dieser Gewalt?
Genau, das hätte ich dich jetzt auch gefragt. Warum bist du nicht gegangen?
Und genau diese Frage ist falsch gestellt. Ich finde, wir müssen uns fragen auf vielen Ebenen, gesellschaftlich und, wie ich es auch gerade gesagt habe, auf der juristischen Ebene, warum beginnt er mit der Gewalt? Warum darf er sowas tun? Warum hört er nicht auf? Und warum schaffen wir es nicht, diese Gewalt zu beenden? Die gesellschaftliche Vorstellung ist, die Frau muss einfach nur gehen und dann ist es vorbei. Das ist aber mitnichten so, denn dann fängt es oft erst an. Da ist zunächst die Angst vor weiterer und massiver Gewalt. Die Angst ist sehr begründet, denn wie man weiß, aus statistischen und wissenschaftlichen Erhebungen ist die Trennungsphase besonders gefährlich, Denn tatsächlich werden 75% der schwerwiegendsten Übergriffe, Mord inklusive, von Männern verübt, nachdem die Frau gegangen ist. Und darüber hinaus gibt es viele, viele weitere Gründe, die ein Bleiben in einer gewalttätigen Beziehung erklären können, möchte ich einfach mal sagen. Einen habe ich schon genannt, diese soziale Abschottung.
Auch die Kinder?
Ja. Also ich möchte ganz kurz noch fortführen, also weil das natürlich auch mit den Kindern auch ein Stück weit zusammenhängt. Ja, es fehlt zum Beispiel, Probleme sind alternativer, bezahlbarer Wohnraum für sich und Kinder zu finden, wenn man sich entscheidet, die Beziehung zu verlassen. Denn wir alle wissen, wir haben nicht genug Frauenhausplätze in unserem Land. Dann ist auch die Angst vor Armut, was ja dann die Kinder letztendlich auch mitbetrifft, denn 43% aller Alleinerziehenden gelten als einkommensarm und etwa 60% bekommen keinen Kindesunterhalt dann auch vom Vater. Also selbst wenn die Frau einfach geht, wie sieht die Zukunft aus? Ich habe es schon gesagt, es gibt zu wenig Frauenhausplätze. Das Problem der Armut steht im Raum, dass Frauen teilweise auch lange, lange dann an der Armutsgrenze leben müssen, aufgrund auch dessen, was dann im Nachhinein erfolgt. Und da ist auch noch, muss ich dazu sagen, die berechtigte Angst, dass ihnen nicht geglaubt wird, dass es passiert ist, weil das impliziert auch diese Frage, ja, und blendet einfach auch das Problem insofern aus, dass es impliziert, warum bist du nicht gegangen? Bist du schuld an der Situation? Und der Fokus wird vollständig auch von den Tätern genommen, indem wir diese Frage stellen. Also es ist eine Frage, die sich ändern muss.
Jetzt hast du eben schon mehrfach erwähnt, dass es ja nicht genug Schutzplätze für Frauen gibt, zum Beispiel in Frauenhäusern. Nun hat die jetzige Bundesregierung, die Ampelkoalition, in ihrem Koalitionsvertrag versprochen, dass sie ein Gewalthilfegesetz auf den Weg bringt. Ein Gewalthilfegesetz, das eben vor allem Mädchen und Frauen vor Gewalt schützen soll, das auch präventiv eingreifen soll, damit Gewalt überhaupt nicht entsteht, das mehr Schutzplätze schaffen soll und so weiter und so weiter. Das ist die Idee. Nun kriegst du ja mit, dass nichts passiert beim Gewalthilfegesetz. Also die Ampel hat noch ein knappes Jahr zum Regieren, aber wir wissen genau, was jetzt nicht auf den Weg gebracht wird, das wird nichts mehr in dieser Legislaturperiode. Wie guckst du denn dann auf die Regierung und auf dieses Gesetz, wenn du das mitbekommst?
Also dieses Gesetz, auf das Gesetz selber blicke ich mit großer Hoffnung, weil es halt diesen Rechtsanspruch auf Beratung und Hilfe einfach niederlegt, ja, dass es dieses ganze Finanzierungsthema aufgreift, dass es auch das Thema digitale Gewalt aufgreift. Aber wenn ich dann zum Beispiel auch im Entwurf dieses Gesetzes lese, dass die Länder, die ja auch maßgeblich auch da wieder die Entscheidungsmacht tragen, wie was umgesetzt wird in diesen finanziellen Dingen, 5 Jahre Zeit haben, erstmal eine Bedarfsanalyse für den Ausbau des Systems vorzulegen. Und erst danach soll laut diesem Gesetzesentwurf der Rechtsanspruch in Kraft treten. Das wäre dann 2030. Ja. Und nicht nur die Istanbul-Konvention, sondern auch, wie du schon sagtest, diese Festlegung im Koalitionsvertrag verlangen, dass es endlich dieses Gesetz gibt, was eine flächendeckende und auskömmliche Finanzierung des Hilfesystems wiedergibt. Und ich finde, dazu muss das noch kurze Zeitfenster der aktuellen Legislatur einfach genutzt werden. Und diese Regelung darf nicht auf die lange Bank geschoben werden. Also die Umsetzungsfrist, selbst wenn das Gesetz kommt, bis 2030, ist einfach zu lang.
Bis dahin werden Tausende von Frauen getötet und noch mehr verletzt.
Ja, und ehrlich zu sein, die Frage nach Wut, ja, um ehrlich zu sein, macht mich das alles extrem wütend. Wir sprechen über ein Problem, das seit Jahrzehnten bekannt ist und nicht erst seit dieser Legislatur. Frauen widerfährt jeden einzelnen Tag Gewalt. Frauen sterben an den Folgen von Partnerschaftsgewalt. Und dennoch sehen wir, wie du es schon sagtest, nur sehr zögerliche politische Fortschritte. Es fehlt oft wirklich, habe ich das Gefühl, an dem nötigen politischen Willen, schnelle und umfassende Maßnahmen zu ergreifen. Es ist ein Problem, was draußen passiert, womit wir keine Nähe schaffen. Wir sprechen in unserem Land so viel über Sicherheit. Wo ist diese Ansprache, wenn es um die Sicherheit von Frauen geht? Und in nächster Instanz schauen wir doch auch mal in die Parteiprogramme, wie diese Thematik aufgenommen wird. Da findet man wenig bis nichts, bis auf einige Ausnahmen in Parteien. Ja, was mich besonders frustriert auch ist die Tatsache, dass diese Gewalt nicht nur individuell, sondern strukturell ist, aber nicht so gesehen wird oftmals. Und es gibt immer wieder Studien und Berichte, die aufzeigen, wie groß das Ausmaß der Gewalt ist.
Kannst du vielleicht noch mal kurz was dazu sagen, was du mit struktureller Gewalt meinst?
Strukturelle Gewalt, ich hatte es schon wiedergegeben, das ist die Gewalt, die im Rechtssystem zum Beispiel passiert. Das ist strukturelle Gewalt. Ja, dass dort einfach nicht wirklich die Gerechtigkeit widerfährt. Strukturelle Gewalt ist das Thema Finanzierung. Wenn wir anschauen, was Gewalt an Frauen im häuslichen und partnerschaftlichen Kontext unser Land kostet, das sind 54 Milliarden Euro im Jahr. Das sind 148 Millionen runtergebrochen pro Tag. Gesundheitssystem, Polizei und so weiter. Und dem entgegen stellen wir mal die Summen oder die ja nicht vorhandenen Summen, denn im Haushaltentwurf wissen wir, dass kein Geld für das Gewalthilfegesetz zur Verfügung gestellt wird, was es eigentlich fast unmöglich macht. Das stellen wir einfach mal dem gegenüber. Ja, das ist für mich auch ein strukturelles Problem, dass wir nicht investieren. Also das heißt, dass wir in den Gewaltschutz investieren. Wir reden immer über Zahlen, hinter denen wirklich auch Schicksale von Menschen stehen und kriegen es nicht gebacken, dass wir dieses System auf sichere Füße stellen, wo an anderer Stelle einfach das Geld immer sehr schnell fließt, aber in dem Bereich einfach nicht. Und das finde ich absolut, was soll ich sagen? Es macht mich einfach stocksauer.
Gehört für dich zur strukturellen Gewalt auch ein bestimmtes Männerbild, was hier im Land immer noch gepflegt wird? Also, und auch ein bestimmtes Familienbild, wo der Mann als Oberhaupt der Familie, auch wenn das rechtlich längst nicht mehr der Fall ist, das Gefühl hat, er hätte das Sagen?
Ich muss sagen, an dieser Stelle, dass auch mir das, dass wie wir die Gewalt adressieren in männliche Richtung schon auch falsch oder zu wenig denken. Wenn ein Gewaltverbrechen gegen Frauen offiziell wird, ja, wenn man das in den Medien liest, mal davon abgesehen, dass auch da oftmals das mit Familientrama, Beziehungstat und Eifersucht dargelegt wird, scheuen wir uns in unserem Land vor dem Wort Frauenhass. Und auch, dass diese Gewalt von deutschen Männern ausgeübt wird. Ja, also wir schieben das immer auch dann in kulturelle Ecken gerne. Das finde ich sehr fatal, dass wir nicht wirklich offen über das Thema Frauenhass und Männergewalt als solches in unserem Land sprechen. Dass es immer eine Zweideutigkeit gibt in diesem Bereich und dass auch, weil du auch Familie sagtest, dass einfach auch das nicht so gesehen wird, dass es Frauen und Kindern passiert, dass diese Gewalt, die auch wenn eine Frau dann die Beziehung verlässt, auch sich auf die Kinder mit auswirkt und dass wir das einfach nicht klar benennen und sehen, also im gesellschaftlichen Austausch. Es wird immer so dieses in irgendwelche Ecken, in irgendwelche Boxen auch geschoben. Es ist Männergewalt und es ist Frauenhass.
Also wartet mal. Dazu habe ich schließlich auch was zu sagen. He's Mr. Know-it-all.
Euer Weltbild ist ja sowas von simpel. Mann gleich Täter, Frau gleich Opfer. Das passt euch doch wunderbar. Dabei ist das doch nur euer Tunnelblick. Auch Männer erleben nämlich Gewalt im häuslichen Umfeld und in der Partnerschaft. Die ganze Palette. Psychischen und sexualisierten Terror, körperliche Attacken. Wenn es um Gewalt in der Partnerschaft geht, sind 20% der Opfer männlich. Und bei Gewalttaten im häuslichen Kontext sind es sogar 30%. Trotzdem gibt es kaum Hilfsangebote für Männer, während Frauenhäuser überall rumstehen. Wir müssen doch an alle Opfer denken, nicht nur immer an diese Frauen. Aber das Thema Gewalt gegen Männer wird ja tabuisiert. Darüber spricht man nicht. Auch die betroffenen Männer reden nicht gern darüber. Ist ja auch ein bisschen peinlich und passt nicht so richtig zur typisch männlichen Rolle, wa? Aber es ist die Realität und muss endlich auch mal gesagt werden.
Liebe Romy, das muss endlich mal gesagt werden, dass es auch Gewalt in der Familie, in der Partnerschaft gegen Männer gibt, obwohl Männer bei häuslicher Gewalt zu 30%, bei Partnerschaftsgewalt zu 20% betroffen werden und Frauen eben 70-80% der Opfer sind.
Es ist ein Argument, das oft angeführt wird, und es ist absolut richtig, dass Männer auch Opfer von Gewalt werden. Und dennoch müssen wir diese Diskussion differenziert und im richtigen Kontext führen. Natürlich gibt es auch Gewalt gegen Männer und die muss auch ernst genommen werden. Aber wenn wir über Partnerschaftsgewalt sprechen, dann sehen wir, dass Frauen in all ihrer Vielfalt viel häufiger schwere Gewalt erfahren. Ich möchte einfach nur mal ein paar Zahlen auch aus dem letzten Lagebild häusliche Gewalt wiedergeben. Ja. Die Anzahl der Opfer ist von 2022 bis 2023 um 6,4% auf über 167.000 Opfer gestiegen und fast 80% der Opfer von Partnerschaftsgewalt ist weiblich. Und die Tatverdächtigen im Kontext häuslicher Gewalt sind in 3 von 4 Fällen Männer. Im Bereich der Partnerschaftsgewalt ist der Befund noch deutlicher. Dort sind fast 80% der Tatverdächtigen männlich. Und zudem wurden 2023 im Hellfeld 155 Frauen Opfer eines Femizids, Tendenz steigend.
Hellfeld, damit ist gemeint im Gegensatz zum Dunkelfeld, also das, was man an Zahlen, Daten, Fakten weiß.
Genau, das, was angezeigt wird letztendlich und nicht angezeigt wird. Und es wird ja eine Dunkelfeldstudie geben, die dann auch nochmal ein klares Bild in jede Richtung zeichnen wird. Ich hoffe, dass die nächstes Jahr dann veröffentlicht wird, spätestens übernächstes Jahr. Also diese Statistiken zeigen also, dass Frauen deutlich überproportional von schwerer Gewalt betroffen sind. Wie der Herr schon sagte, während in etwa 20% der Fälle der Opfer männlich sind, handelt es sich häufig auch um andere Dynamiken. Männer sind seltener von schweren Übergriffen betroffen und viele Männer, die Gewalt erfahren, berichten mehr von emotionaler und psychologischer Gewalt, die aber ebenfalls ernst genommen werden muss. Klar, es ist wichtig, dass wir die spezifischen Gewaltschutzbedarfe und Erfahrungen zwar von Frauen in den Mittelpunkt der Diskussion stellen, aufgrund der Zahlen, die einfach bekannt sind und die einfach auch eine klare Sprache sprechen. Das heißt jedoch nicht, dass die Erfahrungen von Männern nicht relevant sind. Ich glaube, vielmehr müssen wir sicherstellen, dass wir die unterschiedlichen Dimensionen und Kontexte von Gewalt anerkennen, ohne die Stimme einer Gruppe über die andere zu stellen, weil das schwingt mir hier auch schon wieder so ein bisschen mit. Ja, Männer in all ihrer Vielfalt, die Opfer werden, müssen ebenfalls Unterstützung bekommen.
Aber was ich auch interessant finde, Romy, dass ich gelesen habe, dass von den Männern, die von Gewalt betroffen sind, sie sehr häufig auch selbst Täter sind. Also selbst Gewalt auch gegenüber ihrer Partnerin ausgeübt haben.
Das ist jetzt etwas, was für mich, also dieser Erfahrungsschatz kann ich leider nicht mit dir teilen, weil ich ihn nicht habe. Also ich danke dir für diese, dass du das auch nochmal aufgemacht hast. Und um auch diesem Herrn nochmal wir haben Tunnelblick und Männern wird ja eigentlich nicht geholfen und es es gibt viel zu viel für Frauen, was ja mitnichten so ist. Und deshalb liegt ja der Fokus im geplanten Gewalthilfegesetz nicht nur auf den Frauen, sondern auch auf Betroffenen des männlichen Geschlechts. Ja, also die werden ja nicht ausgeschlossen in diesem Gewalthilfegesetz. Also es passiert ja auch etwas. Und ich muss hier immer auch mit meinem aktivistischen Herz nochmal sprechen. Es reicht nicht, dass ein Mann sich in dem Fall jetzt einfach kommunikativ mitteilt und sagt, ja, wir sind ja eigentlich hinten dran in der ganzen Diskussion. Dann macht euch bemerkbar. Ja, das müssen wir Frauen auch. Macht euch bemerkbar und gebt hier nicht schon wieder den Frauen die Schuld, dass in diese Richtung nichts passiert. Da sind wir schon wieder auch bei dieser Thematik der Schuldzuweisung. Also ich nehme das wahr und es ist wichtig, darüber zu sprechen. Aber es muss von beiden Seiten etwas passieren, um etwas zu verändern. Ja, und nicht, dass wir das wieder nur in eine Richtung kommunizieren. Die Frauen sind jetzt dadurch, dass sie vermeintlich mehr Aufmerksamkeit bekommen, schuld daran, dass die Gewalt gegen Männer nicht gesehen wird. Das ist nicht so.
Du hast eben von deinem Aktivistinnenherz gesprochen. Nun engagierst du dich ja seit einer ganzen Reihe von Jahren in einer Organisation, One Billion Rising, die sich zur Aufgabe gemacht hat, gegen Gewalt gegenüber Mädchen und Frauen zu kämpfen. Wie bist du denn von einer Betroffenen zur Aktivistin geworden?
Ja, wie ich schon eingangs sagte, ab einem gewissen Punkt der Aufarbeitung auch, die also über 10 Jahre gedauert hat, habe ich halt irgendwann für mich die Frage gestellt, wo ist mein Platz? Was kann ich mit all dem, was mir hier widerfahren ist, eventuell auch etwas bewirken aus der Situation heraus? Und ich wollte damals so wie heute ein Verstehen, umfassende Hilfe, eine Justiz, die menschlich handelt und eine Gesellschaft, die nicht wegschaut. Und das ist etwas, was mich dann letztendlich auch dazu gebracht hat, erstmal zu erkennen, ich kann die Welt nicht ändern, doch ich kann Menschen dazu bewegen, ihren Blick auf die Welt zu ändern und Gewalt an Frauen als das zu sehen, was es ist, eine Menschenrechtsverletzung, die wir nicht länger hinnehmen dürfen. Letztendlich bin ich dann auch ganz schnell bei One Million Rising als Mitfrau tätig geworden, dann später auch in den Vorstand gewählt worden. Und wir von One Million Rising haben Forderungen, die uns antreiben. Und das deckt sich halt auch mit meinen Forderungen. Und deshalb ist das mein aktivistischer Hafen, One Million Rising München. Es ist unerlässlich, das Bewusstsein das für dieses Problem zu schärfen. Wir kennen die Zahlen. Jede vierte Frau ist in Deutschland irgendwann in ihrem Leben von Gewalt betroffen. Wir müssen Zivilcourage fördern, Gleichgültigkeit vermeiden und Sensibilisierung vorantreiben. Und das ist das, woran wir als Verein arbeiten. Und das ist das, was mir auch am Herzen liegt, dass wir Zivilcourage aufrufen, dass wir nicht wegschauen, sondern hinschauen, dass wir präventiv handeln, dass wir das in Schulen bringen, dass wir dort, dass es so systematisch in den Unterricht eingebaut wird, zu sprechen darüber, dass wir die Täterarbeit ausbauen, um einfach auch die Grundlage für Restriktionen in der richtigen Form vor Gerichten zu legen. Also all das und aber auch immer mit dieser Forderung, dass wir hinter all den Zahlen, die da im Raum stehen, einfach auch das Menschliche mit betrachten, dass es um menschliches Schicksal geht, wo Kinder mit betroffen sind, wo Langzeitfolgen auch draus entstehen. Das ist auch ein Thema, über das man sehr wenig spricht, was aber auch wichtig ist, darüber zu sprechen, was es für die Frauen und oftmals auch mit betroffenen Kinder bedeutet. Also das sind alles wichtige Punkte. Es geht um Transparenz, es geht um Vernetzung und es geht um Sensibilisierung.
Was soll jetzt unmittelbar passieren? Was wünschst du dir?
Ich wünsche mir, dass wir die Istanbul-Konvention in unserem Land umsetzen. Ich wünsche mir, dass das Gewalthilfegesetz auf den Weg kommt mit der notwendigen finanziellen Unterstützung durch unseren Staat. Und ich wünsche mir, dass wir Gewalt gegen Frauen als das sehen, was es ist, eine Menschenrechtsverletzung, die wir als solches betiteln sollen, dass wir Gewalt gegen Frauen in all ihrer Vielfalt eindeutig und nicht zweideutig benennen und dass wir das Thema Prävention in seiner Wichtigkeit erkennen, um hier zukünftig etwas zu verändern, dass Gewalt ein großer Wunsch hoffentlich irgendwann kein Thema mehr ist.
Vielen Dank, Romy. Danke, dass du da warst und dass du den Mut hattest, deine Geschichte zu erzählen.
Danke, Bascha. Und ich hoffe, dass auch viele das nachvollziehen und eine Veränderung in ihrem Denken auf den Weg bringen können und diese wichtigen Vorhaben, die im Raum stehen, aktiv unterstützen. Ich danke dir für dieses Format und dass wir über dieses wichtige Thema sprechen konnten.
Mach es gut, Romy. Wisst ihr eigentlich, dass in den meisten Medien sehr viel seltener über Frauen als über Männer berichtet wird? So läuft es im Mainstream, aber nicht hier bei mir.
Hallo Bascha, hier ist Nathalie. Ich melde mich aus Mumbai bei dir. Vielleicht hast du es mitbekommen. In Indien ist erneut eine Debatte über sexualisierte Gewalt gegen Frauen und die Sicherheit von weiblichen Ärzten und Gesundheitsmitarbeitern entbrannt. Der Auslöser dafür war leider kein schöner. Anfang August wurde eine junge Ärztin in Ostindien in einem öffentlichen Krankenhaus brutal vergewaltigt und ermordet. Sie ruhte sich während ihrer Bereitschaftszeit in einem Seminarraum aus. Als das bekannt wurde, protestierten landesweit Beschäftigte im Gesundheitswesen. Es gab nicht nur Kerzenmärsche, sondern auch Arbeitsniederlegungen und Hungerstreiks. Besonders heftig waren die Proteste in Kolkata, wo sich der Fall ereignete. Die Autopsie ergab extreme Gewalt und die schnelle Einäscherung des Leichnams heizte Gerüchte über eine Vertuschung an. Zunächst wurde der Familie ein Suizid mitgeteilt, sagte der Vater gegenüber Medien. Doch inzwischen ist klar, es war Mord. Das brachte die Ministerpräsidentin von Westbengalen unter Handlungsdruck. Sie brachte ein Gesetz auf den Weg, das bei Vergewaltigungen mit Todesfolge die Todesstrafe vorsieht. Expertinnen warnen aber, dass härtere Strafen alleine nicht ausreichen, um Täter abzuschrecken. Medizinerinnen fordern unterdessen mehr Sicherheit in Krankenhäusern, etwa durch Aufenthaltsräume und Videoüberwachung und eine Justiz, die Recht spricht. Zwar wurde ein mutmaßlicher Täter gefasst, doch noch kein Urteil gesprochen. Die Empörung ist noch nicht verflogen.
Danke, liebe Nathalie. Es ist schon bitter, wie sehr deine Geschichte über die aktuelle Diskussion in Indien zu unserem heutigen Gesprächsthema passt. Nathalie Mayroth gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin, das Frauen auf der ganzen Welt sichtbar machen will. Mehr dazu in den Shownotes. Müssen wir den alltäglichen Sexismus eigentlich hinnehmen? Keineswegs, findet Silke Burmeister. Hier ist sie mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So, ich nun wieder. Und gar nicht auf 180, sondern total gechillt. Was soll man sich auch aufregen, wenn man den Dinosauriern des Sexismus gemütlich von der Le Corbusier-Liege aus beim Aussterben zuschauen kann? Thomas Gottschalk, Unterhaltungsbarde aus der Zeit der Kavaliersdelikte, gab unlängst bekannt, die Übergriffe, die Entgleisung, die sexuell konnotierten Frotzeleien, mit denen er Frauen in seiner Sendung Wetten, dass am laufenden Band bedachte, seien rein dienstlich gewesen. Ja, so war das damals, zumindest in den Köpfen der Männer gehörte zu einer guten Unterhaltungssendung auch immer die sexuelle Belästigung und zur Schaustellung von Frauen. Das war bei Rudi Carrell nicht anders und auch nicht bei Kuhlenkampf. Frauen wurden als Objekte aus- und zur Verfügung gestellt. Und ja, der Tommy, der durfte sie auch anfassen. Das Publikum, so suggeriert die Aussage Gottschalks, erwartete das. Es war der Dienst am Kunden. Dass sich immer wieder Frauen, wie in diesem Fall Michelle Hunzinger, finden, die sich einem solchen Gebaren als bereitwillige Mitspielerinnen zur Verfügung stellen, ist Teil des Systems. Jetzt aber ändern sich die Zeiten. Ein Mann wie Gottschalk ist im Fernsehen nicht mehr länger tragbar. Wir Frauen reden mit, unsere Befindlichkeit, unsere Grenzen sind relevant. Doch hat seine Aussage etwas Schmerzliches.
Sie ist die Bestätigung der Schieflage, der Ohnmacht, der Demütigung, die ich als Frau immer empfunden habe, immer dulden musste. Sie bringt das unangenehme Gefühl zurück, was es heißt, in dieser Gesellschaft Frau zu sein. Im gleichen Interview sagt Gottschalk, dass die Ohrfeigen, die er bezogen habe, ihm nicht geschadet hätten. Das passt, da bin ich gern dabei. Rein dienstlich natürlich, im Dienste der Frauen.
Danke, liebe Silke, das hast du so richtig gesagt. Aber wir wollen uns ja nicht nur aufregen. Ich bin ja durchaus eine Verfechterin des kritisch-konstruktiven Journalismus. Deshalb kommt jetzt auch mal eine gute Nachricht. Ihr wisst alle, was für eine üble Hetze es zurzeit gegen geflüchtete Menschen gibt. Und dass nicht nur Rechtsextreme, sondern auch manche sogenannte bürgerliche Partei Flüchtlinge am liebsten sofort abschieben oder rausschmeißen möchte. Das ist natürlich noch nicht die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass der Europäische Gerichtshof das Asylrecht stärkt. Der Gerichtshof hat nämlich entschieden, dass afghanische Mädchen und Frauen allein aufgrund ihres Geschlechts das Recht auf Asyl haben. Sie müssen in Europa nicht mehr nachweisen, dass sie in ihrem Heimatland individuell verfolgt wurden. Grund ist klar, die Taliban diskriminieren Mädchen und Frauen systematisch und flächendeckend. Deshalb sind Frauen kollektiv schutzbedürftig. Dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist wegweisend, denn es stellt klar, wenn Frauen vor patriarchalen Regimen fliehen, müssen sie geschützt werden, weil sie geschlechtsspezifischer Verfolgung ausgesetzt sind. So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch zum Abschied könnt ihr noch diesen Satz von Lady Gaga mitnehmen. Um zu überleben, brauchen wir Fantasie. Die Realität ist sonst zu kompliziert. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion Simon Eichinger und Oliver Elnehmer. Rubriken Silke Burmeester, Oliver Elnehmer, Alexandra Schaller und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.